Fußballwelt blickt im Sommer 1998 nach Frankreich. Die Vorfreude auf die Weltmeisterschaft steigt von Tag zu Tag. Doch diesmal fiebern die Fans nicht nur den 90 Minuten auf dem Platz entgegen. Schon Wochen vorher sorgt etwas anderes für Gesprächsstoff. Ein 90-sekündiger Werbespot. Als er am 25. März 1998 zum ersten Mal ausgestrahlt wird, ahnt noch niemand, dass er zu einem der legendärsten Fußballspots aller Zeiten werden soll. Ronaldo, Denilson, Romario und weitere Spieler der brasilianischen Nationalmannschaft sitzen in der Flughafenhalle des Flughafens Rio Galeão. Sie sind in blau-gelben Trainingsanzügen gekleidet und warten in der Hitze darauf, dass es endlich nach Frankreich zur WM geht. Aber der Flug verspätet sich. Auf der Anzeigetafel steht Atraso, also verspätet. Und was macht man als brasilianischer Fußballer, wenn einem auf einem Flughafengelände so richtig langweilig ist? Klar, den Reißverschluss seiner Tasche auf, holt den Ball raus und fängt an, damit zu spielen. Ronaldo jongliert erst ein wenig mit dem Ball, dribbelt dann aber los und seine Mitspieler machen mit. Sie passen sich den Ball zu, dribbeln die Wachmänner aus, spielen sich durch die wartenden Passagiere in der Haupthalle und zocken sogar auf dem Rollfeld und dem Kofferband. Wir sehen auch Eric Cantona, der die Szenen aus einem Flugzeug verfolgt und anerkennend nickt. Und im Hintergrund läuft der brasilianische Klassiker Mas que Nada von Sergio Mendes. Was erst harmlos beginnt, wird mit der Zeit immer wilder und zu einem spektakulären Fußballspiel durch den gesamten Flughafen. Am Ende ist es dann wieder Ronaldo, der das entscheidende Tor schießen kann, aber nur den Pfosten trifft. Also den Absperrpfosten des Gurtbands, der eigentlich die Warteschlange kennzeichnen sollte. Und mit diesen 90 Sekunden, dem Werbespot Airport 98, hat der Sportartikelhersteller Nike Geschichte geschrieben.
Ich glaube, da gibt es sehr viele Gründe für. Der offensichtlichste ist wahrscheinlich, dass es einfach ein sehr gut gemachter Spot ist, der sehr unterhaltsam ist, der Spaß macht, sich anzugucken.
Und das ist mein heutiger Gast, Robert Kosinski.
Ich bin Robert Kosinski und ich arbeite als Stratege im Bereich Sportmarketing. Das bedeutet, dass ich Marken und Agenturen und aber auch natürlich Clubs und Athleten dabei helfe, sich gut zu positionieren und ihre Marketingkommunikation möglichst schlau und unterhaltsam zu gestalten.
Und seine Begründung, weshalb der Werbespot bis heute so ikonisch ist, ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Denn hinter Airport 98 steckt deutlich mehr. Es geht um langweilige WM-Finals, um die goldene Zeit des Hongkong-Kinos und auch um Diego Maradona. Also lasst uns das mal alles aufarbeiten. Das hier ist die Geschichte von Airport 98.
Aufwachen, ihr Penner!
Wenn ich internationalen Fußball 98 gucken wollte, ging das montags und donnerstag auf Eurosport bei Eurogoals.
Wir hatten vergessen, wie gern die Brasilianer über Weihnachten und Neujahr feiern. Es war schwierig, sie alle an einem Ort zu versammeln.
Yeah, Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
If Roberto Baggio scores, Pelé's reaction to the last one. The last Brazilian simply has to score himself.
Das ist der Italiener Roberto Baggio im WM-Finale 1994. Er muss seinen Elfmeter im Elfmeterschießen gegen Brasilien verwandeln, ansonsten ist Brasilien Weltmeister. Und ihr wisst ja, was passiert.
He's missed it! And Brazil win the World Cup!
Baggio verschießt und Brasilien ist eben Weltmeister. Das Finale 1994 wird für immer mit dem Namen Roberto Baggio verbunden sein. Er ist der tragische Held des Spiels, denn er führte die Italiener überhaupt erst in dieses Finale, verschoss dann aber im entscheidenden Zeitpunkt den Elfmeter. Aber ein weiterer Grund ist der, dass das WM-Finale 1994 als das wohl langweiligste WM-Finale überhaupt galt. 0:0 nach 120 Minuten, da bleibt nicht viel hängen. Sogar auf Wikipedia wird es als ein von Taktik geprägtes Finale beschrieben, was ja immer ein ziemlich schlechtes Zeichen ist.
Ja! Hilfe! Deutschland 1-0 durch Andreas Brehme.
Konkurrenz gibt's aber auch aus dem Jahr 1990. Das Finale zwischen Deutschland und Argentinien ist auch kein Leckerbissen. Und die EM-Turniere 1992 und 96 finden sich statistisch gesehen, was die Tore pro Spiel angeht, ganz klar im unteren Mittelfeld wieder. Fußball bei großen Turnieren war einfach ein Stück
langweilig! Aufwachen, ihr Penner! Tut mal was!
Und genau hier wollte der Sportartikelhersteller Nike ansetzen.
Werbung spielt am Ende immer mit der gesellschaftlichen Situation, in der sie produziert wird. Und wenn wir uns hier damals den Fußball eben anschauen, es war alles sehr langweilig. Gerade auch das WM-Finale 4 Jahre vorher, Brasilien gegen Italien, war wahrscheinlich eines der langweiligsten WM-Finals aller Zeiten. An das, was ich mich da daran noch erinnere, es war mein erstes Turnier, es war vor allen Dingen der Fehlschuss von Roberto Baggio und das war die verlierende Mannschaft damals. Ansonsten ist nicht so super viel hängen geblieben, vielleicht noch der Stinkefinger damals von Stefan Effenberg aus deutscher Sicht. Aber wie gesagt, dieses Spiel, obwohl auch eine brasilianische, sehr gute brasilianische Mannschaft mitgespielt hat, ist im Prinzip ein Spiegelbild dieser Zeit gewesen.
Nur das Problem war, während Nike und Adidas den Fußballmarkt heutzutage dominieren, gut, vielleicht ist Puma auch noch in dem Mix dabei, war Nike damals noch nicht dieser große Player.
Nike hatte natürlich damals die Situation, dass sie im Fußball kaum so gut wie gar nicht drin waren. Ich habe mich jetzt in der Vorbereitung nochmal versucht, ein bisschen schlau zu machen und geschaut, wer so die Ausstatter 1994 waren. Und so offensichtlich war Nike da nirgendwo drauf. Adidas hatte sehr viele Teams.
Und das ist heutzutage wirklich verrückt. Bei der WM 1994 war Nike mit keinem Trikot vertreten. Adidas hatte 10 Teams. Danach kam schon Umbro mit 4 Mannschaften. Diadora hatte 3 Teams, Lotto hatte 3 Teams. Und jeweils eine Mannschaft rüsteten die Sportartikelhersteller Mitre, Reebok, Chamel und Rapido aus.
Und die Verpflichtung der brasilianischen Nationalmannschaft, die davor noch für Umbro gespielt hat, war natürlich extrem wichtig für Nike. Sie hatten den Weltmeister, aber sie hatten auch ein Team, das für Spielfreude steht, für Spaß, für Entertainment, was natürlich auch sehr gut zu dem gepasst hat, wie Nike sich in den Jahren davor, insbesondere in den USA, ja auch positioniert hat durch den Basketball, durch die Kommunikation, die sie mit Michael Jordan über Jahre hinweg gepflegt haben.
Yo, Holmes, Mars Blackman, chillin', Air Jordan, who's been serving them hard jams all day, with these thumping sneakers, do you understand? These sneakers be housing.
Was ja auch Werbung war, die man sich heute noch wahnsinnig gerne anguckt, und diese Learnings, wir haben sie sicherlich mit in den Fußball genommen und aus diesem Umfeld im Fußball, was eben sehr langweilig, sehr trocken, sehr eingefahren war, da die Chance gesehen, eine eigene Identität im Fußball aufzubauen und zu prägen. Und dieses Zusammenspiel Fußballer, die wahnsinnig cool sind und wahnsinnig gut spielen konnten, das, was in der Marke ohnehin drin steckt, und eben die Chance, ein Feld zu besetzen, was gerade von keiner anderen Marke zu diesem Zeitpunkt im Fußball so gespielt wurde, macht im Prinzip die Magie des Ganzen aus und die Wichtigkeit, auch drauf zu gucken, was passiert gerade in der Welt.
Doch da erstmal reinzukommen, war für Nike gar nicht so einfach, denn der Fußball-Weltverband FIFA, der die Weltmeisterschaft veranstaltet, hatte mit dem Sportartikelhersteller Adidas bereits jemanden, mit dem er eng zusammenarbeitete.
Pelé, up comes Carlo Alberto on the right.
Die WM 1970 war der offizielle Startschuss der Partnerschaft zwischen Adidas und der FIFA. Adidas war der offizielle Ausrüster und stellte auch den Spielball Telstar her. Seitdem ist Adidas Ausrüster und Balllieferant für die Weltmeisterschaften. Zur WM 1998 stieg diese Partnerschaft aber nochmal auf ein anderes Level, denn seitdem war Adidas auch der offizielle Sponsor der WM.
Ja, Adidas hatte damals, ja, war überpräsent, es ist offizieller Partner der FIFA, der Ball ist von Adidas, sie sind überall auf den Banden zu sehen, auf den Trikots. Auch viele Spieler haben damals noch Adidas-Schuhe getragen natürlich. Das heißt, eine reine Markenpräsenz im Umfeld dieses Turniers ist für Nike nicht möglich.
Ja, alles war zugekleistert mit dem weißen Adidas-Schriftzug auf schwarzem Grund. Es gab die schwarzen Predator-Schuhe mit der roten Lasche und den neuen Spielball Tricolor. Also ganz klassisches Branding.
Branding ist so die Unterscheidung, also sehr stark das Logo überall unterbringen, und das war über Jahre hinweg so im Sponsoring auch Usus und normal. Jetzt ist es schon seit einigen Jahren so, dass alle Marken eigentlich wissen, dass es nicht reicht, sich nur für sehr viel Geld Sponsorings einzukaufen, sondern dass man auch diese aktivieren muss, sagen wir so in der Werbefachsprache. Das heißt, emotional etwas beitragen muss, eine Geschichte erzählen muss, damit es wirklich verfängt, weil in dieser riesigen Summe an Werbebotschaften, denen wir mittlerweile ausgesetzt sind, etwas, was nicht an eine konkrete Emotion verknüpft ist, eigentlich keine Chance hat, länger irgendwo hängen zu bleiben.
Doch 1998 sah die Welt einfach noch anders aus. Und Nike wollte zur WM da rein. Das war Teil eines großen Vorhabens.
Wir wollten die führende Sportmarke werden. Und dafür mussten wir eben auch die führende Fußballmarke werden. Denn wir wussten, dass es ohne Fußball schwer werden würde. Die Verpflichtung der brasilianischen Nationalmannschaft war der Beginn unserer Reise.
Das sagte Pierre-Laurent Baudet in einem Interview mit dem Magazin 442. 1997 war er Werbedirektor von Nike für den Bereich Fußball. Ich habe ihn hier von einer KI vertonen lassen und er taucht auch weiterhin in dieser Episode auf. Aber ja, Nike wollte die führende Sportmarke werden, nur ohne Fußball wäre das schwierig gewesen. Baudet sagte weiter:
Wir sind um die Welt gereist und haben mit vielen Kindern gesprochen. Sie hatten den Eindruck, dass der Fußball etwas... ja, langweilig wurde. Das WM-Finale 1990 war öde. Ich kann mich an kein langweiligeres Finale erinnern. Die EM 1992, die Dänemark gewann, hatte einen niedrigen Torschnitt. Brasilien hatte zwar 1994 gewonnen, aber nur im Elfmeterschießen. Und die EM 1996, obwohl sie in England ja mehr Bedeutung hatte, war wirklich kein großartiges Turnier. Wir fragten uns, ist das wirklich alles? Ist das der wahre Fußball? Gleichzeitig beobachteten wir den Aufstieg des Kleinfeldfußballs. Der wurde als spontaner, kreativer und emotionaler wahrgenommen. Das war unser Ausgangspunkt. Fußball muss kreativ und spontan gespielt werden. Offensivfußball. Genau da fängt alles an. Und wer verkörpert das am besten? Brasilien. Mit dieser Vorgabe können wir dann die Kreativen von der Leine lassen.
Mit Kleinfeldfußball war da jetzt nicht sowas wie die Baller League oder die Icon League gemeint, sondern der klassische Straßenfußball in Käfigen und Co. Und warum gerade Brasilien? Naja, der Begriff Joga Bonito, übersetzt das schöne Spiel, ist wirklich das, was die brasilianische Nationalmannschaft jahrzehntelang gezeigt und ausgemacht hat. Es war sowas wie eine eigene fußballerische DNA, die bis heute weltweit als Inbegriff des kreativen, technisch herausragenden Spiels gilt. Über Jahrzehnte brachte Brasilien Spieler hervor, die den internationalen Fußball geprägt haben. Darunter Spieler wie Pelé, Garrincha, Zico, Romário, Ronaldo, Cafu, Ronaldinho. Und genau dieses Gefühl wollte Nike nun einfangen. Doch wie?
Den Unterschied kann man dann eben machen, indem man sehr emotional an die Sache herangeht und dem Ganzen eine Perspektive gibt, die für die Fans dann auch interessant ist. Und ich glaube, das ist eben auch das Besondere an diesem Spot.
Für diese Umsetzung arbeitete Nike mit der Agentur Whedon & Kennedy zusammen und die wollten diese Geschichte erzählen.
Ja, die ganze Prämisse des Spots war, was passiert eigentlich, wenn man eine Gruppe dieser Fußballstars hat, die eigentlich, wie Kinder sind und die am langweiligsten Ort der Welt gefangen sind, einem Flughafen.
Zuerst sollten die Spieler an unterschiedlichen Orten des Flughafens für sich in kleinen Runden einige Tricks vollführen. Wäre wahrscheinlich auch cool, aber irgendwie auch ziemlich basic geworden. Doch dann gelang Nike ein entscheidender Erfolg. Bei der Suche nach einem Regisseur landete Whedon & Kennedy bei John Woo. Der drehte bis dahin eigentlich Filme, also Kinofilme. Und wenn John Woo Filme dreht, wirken Gangster plötzlich wie tragische Rockstars in einem Kugelballett aus Neonlicht und Zeitlupe. Seine Hongkong-Klassiker erzählen von Killern, Triadenbossen und Cops, die irgendwo zwischen Loyalität, Verrat und Freundschaft feststecken. und dabei einfach auch unfassbar cool aussehen. Tauben fliegen in Zeitlupe durch Kirchen, Pistolen werden beidhändig gezogen und jede Schießerei fühlt sich an wie ein großes emotionales Finale. Aber unter all dem Stil steckt immer auch ganz viel Melancholie. Männer, die wissen, dass ihre Welt brutal ist, aber trotzdem nach Ehre suchen. John Woo hat dem Gangsterfilm damit etwas fast schon Poetisches gegeben. Laut, blutig und gleichzeitig auch richtig schön. So war John Woo einfach der große Mann des Hongkong-Kinos der 80er und 90er Jahre.
Der Name John Woo, der macht einfach ganz viel, auch auf drei Ebenen, würde ich sagen. Zum einen, John Woo war damals Ende der 90er ja auch für einige Actionfilme verantwortlich. Für mich ist so der bekannteste Face-Off mit John Travolta und Nicolas Cage, glaube ich, wo die diesen Face-Switch irgendwie haben. Und das bringt natürlich einen PR-Wert an sich schon mit. Also man spricht nicht nur über dieses Sport und die Spieler, die da drin vorkommen, sondern auch noch über diesen großen Hollywood-Regisseur, der dafür verantwortlich ist. Das ist die erste Ebene. Dann gibt ein Regisseur, hat eine extrem große Verantwortung, wenn es um so einen Spot geht, weil er im engen Zusammenspiel mit der Agentur, die sich dieses ganze Setting am Fußballspielen der Brasilianer am Flughafen ausgedacht wird, die Handschrift verleiht. Gerade wenn das jemand ist, der aus einer Branche kommt, die für viel Action steht und für bestimmte Inszenierungen. Also das macht so einen Spot rein visuell nochmal besonders. Und ein Aspekt, den man nicht unterschätzen darf, da stehen natürlich Menschen vor der Kamera, die an sich ein sehr großes Ego haben, weil sie sehr berühmt sind, weil sehr viele Menschen ihnen zujubeln, die aber in dieser Situation nicht gerade in ihrer Komfortzone sind. Die stehen zwar ständig vor der Kamera, aber nicht als Schauspieler. Sie spielen einfach Fußball. Das konnten sie glücklicherweise in diesem Spot auch. Dennoch mussten sie ein paar besondere Sachen machen. Und das lässt sich natürlich deutlich einfacher vermitteln, wenn dort jemand steht, der schon für sich selbst eine extrem große Reputation und eine Respektsperson ist, die der Filme gemacht hat, die Jungs vielleicht sogar selber gesehen haben, sodass es für sie auch eine Ehre ist, mit ihm zusammenarbeiten zu können. Weil die Erfahrung habe ich selber schon gemacht, wenn man Fußballer bei so einem Dreh auf dem falschen Fuß erwischt, kann das auch schnell in Ablehnung und Lustlosigkeit vor der Kamera ausschlagen. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist mit jemandem wie John Woo deutlich geringer, dass das passiert. Und das spiegelt sich dann natürlich auch im Ergebnis wieder.
Ein Plus für John Woo war außerdem, dass er schon an Flughäfen gedreht hatte. In den Filmen The Killer und Face Off gab es wilde Szenen an Flughäfen. Doch ein Werbespot war trotzdem immer noch neu für ihn. Seine Idee passte aber zu seinen Filmen. Er wollte einen musikalischen Werbespot produzieren, der die Schönheit und Energie der Spieler und des Produkts zeigt. So hat er das mal in einem Interview zumindest gesagt. Um dies zu erreichen, fügte er das Konzept hinzu, dass die Spieler einen Parcours mit Hindernissen bewältigen müssen. Das sollte ermöglichen, dass die Spieler spontan und natürlich wirken, weil sie eben einfach Fußball spielen durften. Also eigentlich eine ziemlich clevere Idee. Also ging es im Dezember 1997 mit Sack und Pack nach Brasilien zum Flughafen Galeão nach Rio de Janeiro. Die Dreharbeiten mussten rund um Weihnachten und Neujahr stattfinden, weil alle Spieler kreuz und quer in Europa verteilt waren. Nur Romario spielte zur damaligen Zeit in Brasilien bei Flamengo. Andere Stars wie Ronaldinho, Juninho, Denilson, Roberto Carlos und Co., die spielten alle in Europa. Nur vor Ort war es deutlich heißer und schwüler, als es die Crew erwartet hatte. Zwischenzeitlich stiegen die Temperaturen auf dem Rollfeld, wo ja auch eine Szene gedreht wurde, auf 49 Grad Celsius an. Die Crew hatte teilweise Angst, dass das Equipment schmelzen würde, heißt es. Und davon mal abgesehen gab es Probleme, die typisch brasilianisch waren. So nannte es zumindest der damalige Werbedirektor von Nike, Baudet.
Wir hatten vergessen, wie gern die Brasilianer über Weihnachten und Neujahr feiern. Es war schwierig, sie alle an einem Ort zu versammeln. Manche wollten unbedingt an den Strand. Und ich erinnere mich, wie Romario Ronaldo einmal vom Strand zurückbrachte, wo sie bei einem Turnier gewesen waren. Es wirkte, als würde er seinen kleinen Bruder zum Fotoshooting mitbringen.
Ronaldo selbst sagte in einem Interview über die Dreharbeiten:
Es hat Spaß gemacht. Es war wie in einem Actionfilm. John Woo hatte verrückte Ideen. Es wurde viel improvisiert. De Nilssons Bewegungen, mein Schlag gegen die Metallstange, alles improvisiert.
Und Baudet fügte wieder hinzu:
Ein Großteil der Choreografie war von den Reaktionen der Spieler auf das Shooting inspiriert. Es passte einfach. Sie waren mittendrin, nachdem sie erst wenige Monate bei Nike waren. Aber sie hatten Spaß, das konnte man sehen. John brachte eine neue Perspektive ein. Das war ansteckend. Wir hatten eine Menge Spaß am Set.
Und so entstand der Großteil des Spots in Rio. Doch einige Wochen später musste am neuen Flughafen in Mailand nochmal nachgedreht werden. Warum da? Weil die Endszene mit Ronaldo noch fehlte und der damals eben für Inter Mailand spielte. In dieser Szene schießt Ronaldo auf das Tor, trifft aber nur den Absperrpfosten und verschränkt daraufhin die Hände hinter dem Kopf. Pierre-Laurent Baudet erinnerte sich:
Ronaldo war ja noch sehr jung, nicht einmal 22. Er war noch sehr ruhig und auch extrem gelassen. Und er hat abgeliefert. In Mailand drehten wir die Schlussszene, in der er gegen den Pfosten knallt. Wir fragten ihn: Glaubst du, du kannst von da gegen den Pfosten knallen? Er schaffte es beim ersten Mal, dann noch einmal und noch einmal. Er knallte immer wieder gegen den Pfosten und wir drehten weiter, bis er ihn irgendwann mal verfehlte.
Und für die letzte Szene ging es dann an den Flughafen nach Barcelona. Dort hatten die Verantwortlichen eine fast schon geisteskranke Idee. Und zwar sollte eigentlich der Argentinier Diego Maradona sich das Geschehen aus dem Flugzeug anschauen und dann anerkennend nicken. Problem: Die Rivalität zwischen Brasilien und Argentinien ist wohl einer der heißesten in der gesamten Fußballwelt. Also gab es eine neue Idee, sagte Baudet.
Dann haben wir einfach Eric Cantona kontaktiert. Der hatte Lust und sein Cameo-Auftritt wurde am Set geschrieben.
Und so sah man eben statt Maradona nun Eric Cantona im Flugzeug sitzen und anerkennend nicken. Mit dem Videomaterial ging es dann in den Schnitt. Nur eine Sache fehlte noch, denn bisher war das hier der Spot. Ja, die Musik fehlte einfach. Und so gab es mehrere Vorschläge. Der erste war ein Song, den, da muss ich ganz ehrlich sein, ich nicht genau finden konnte. Es handelt sich um den Song All of Me aus den 30er Jahren, aber auf Spanisch. Möglicherweise war es die spanische Version von Louis Armstrong. I'm no good without you. Oder die von The Savoy Orphans. Oder von Ruth Etting. All of me. Why not take all of me? Aber welche es auch war, es sah laut der Agentur gut aus, war dann aber doch ein kleines bisschen zu langsam. Dafür war der nächste Vorschlag dann deutlich schneller. Song 2 von Blur. Ja, FIFA 98 Spielerinnen und Spieler, die wissen natürlich Bescheid.
Ich habe gelesen, dass sie über 200 Songs irgendwann mal in der Verlosung hatten und kurz davor standen, Song 2 von Blur zu nehmen, also einer englischen Britpop-Band. Als ich so darüber nachgedacht habe, habe ich so gedacht, okay, ich könnte es mir schon vorstellen, dass der Spot auch darauf funktioniert, aber es wäre einfach nicht so cool und so kulturell auch passend gewesen. Song 2 von Blur würde wahnsinnig gut natürlich nach England oder wahrscheinlich auch nach ganz Europa passen, weil zu der Zeit natürlich auch Cool Britannia so eine große Phase hatte. Aber diese Leichtfüßigkeit, die die Jungs da in dem Video versprüht haben, die hat dieser Song nicht. Der ist sehr kraftvoll, da steckt wahnsinnig viel Energie drin. Und er hat natürlich auch nichts mit brasilianischer Lebensart und Lebensfreude zu tun.
Die Verantwortlichen fanden dann aber, dass Song 2 den Spot zu einer Montage gemacht hätte und das wollten sie eben nicht. Doch dann kam der Geistesblitz, sagte Baudet.
Irgendjemand, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, sagte, wie wäre es mit etwas Gefühlvollerem, weniger Modernem? Und in wirklich letzter Minute kam die Agentur dann mit diesem damals 32 Jahre alten Musikstück zurück.
Und dieses Stück war Maschinada, eigentlich von der brasilianischen Musiklegende Jorge Ben, hier aber in der Version von Sergio Mendes und seinem Platinalbum Brasil 66.
Der Song Maschkenada, das ist ein sehr alter Song, und der versprüht das. Es ist auch das Erste, was mir in den Kopf kommt, das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Ich hatte erst diese Musik im Kopf und diese ersten Takte, dieses ja, das ist sofort drin. Und mit der Musik kommen dann die Bilder von Ronaldo, wie er diesen lässigen Auftritt hat, auch mit dem Pullover um die Hüfte gewickelt und trotzdem großartig Fußball spielt. Und das ist wahnsinnig wichtig. Und ich glaube auch, dass uns dieser Spot nicht so sehr im Gedächtnis geblieben wäre, wenn es Song 2 geworden wäre. Weil Song 2 natürlich an sich auch ein extrem großes Eigenleben entwickelt hat. Ich glaube, der war nochmal sehr entscheidend später auch bei FIFA, ich glaube FIFA 2000 oder 99, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber er war auch an sich ein sehr großer Hit, der diese ganze Generation geprägt hat und natürlich auch sehr viele Bilder, verschiedene Bilder im Kopf hervorgerufen hat. Und dadurch, dass sie diesen Song Maschkenada eher aus der Archivkiste gezogen haben, war der natürlich in der Generation, die damals 98 die WM geguckt hat, überhaupt nicht präsent und hat eine ganz starke Verankerung nur mit diesem Spot. Hat natürlich danach sicherlich auch nochmal ein eigenes Leben entwickelt, aber das Erste, woran die Menschen denken, wenn sie diesen Song hören, ist dieser Spot.
Und auch inhaltlich passte der Song einfach zu 100%. Maschkenada heißt auf Deutsch sowas wie ach, was soll's. Es geht darum, einfach mal den Alltag zu vergessen, Samba zu tanzen und es sich gut gehen zu lassen. Und damit ging der fertige Spot am 25. März 1998, gut 2,5 Monate vor dem Eröffnungsspiel, auf Sendung. In Argentinien übrigens nicht. Wie schon angesprochen, war die Rivalität zwischen Brasilien und Argentinien zu groß. Der Spot hätte dort einfach nicht funktioniert. Doch überall sonst hat er ziemlich gut funktioniert. Die Reaktionen waren wirklich äußerst positiv.
Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass wenn ich internationalen Fußball 98 gucken wollte, ging das montags und donnerstag auf Eurosport bei Eurogoals. Ansonsten hat man nicht so viel gesehen. Ich konnte nicht mir 1000 Highlight-Clips auf YouTube angucken. Und dieser Spot ist ja ein einziger Highlight-Clip. Wenn dieser Spot kam, hat man einfach ganz genau hingeguckt, weil man diese Tricks natürlich auch nachmachen wollte. Man hat diesen Spot gesehen und ist mit seinen Jungs dann auf den Fußballplatz gegangen und hat versucht, diese Tricks nachzumachen. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein besonderer Aspekt, dass der Spot am Ende vielleicht sogar größer war als manche Spiele und man sich mehr auf die Werbepause gefreut hat, um diesen Spot wiederzusehen zwischen den Spielen und das natürlich dann extrem zu dieser Wahrnehmung beiträgt, dass man was schafft, was die Leute sich gerne angucken, was nicht als Werbung zwingend wahrgenommen wird, sondern was, kitschig gesagt, einen Platz im Herzen der Fußballfans bekommt und nicht nur im Hinterkopf.
Der Spot kostete insgesamt rund 20 Millionen US-Dollar und räumte damals wirklich viele Preise ab. Und er sorgte auch dafür, dass Nike ins Blickfeld der Fußballfans kam. Eine Umfrage nach der WM ergab, dass 32% der Befragten der Meinung waren, dass Nike der offizielle Partner der WM 1998 gewesen wäre. 35%, also nur 3% mehr, stimmten für Adidas, also den eigentlichen Partner. Das Finale ging dann zwar nicht an Brasilien und Nike, sondern an Frankreich und Adidas. The World Cup belongs to France. Der Spot wurde allerdings zu einer Blaupause für zukünftige Spots.
Jede Kampagne, die man heute von den großen Ausstattern sieht, Nike, Adidas, Puma vor allen Dingen, die vor einer WM, einer EM oder einer Copa America läuft, steht in der Tradition dieses Spots. Er hat im Prinzip dieses Subgenre in der Werbung begründet. Und mittlerweile gilt das ja nicht nur für Ausstatter, sondern auch für Marken wie Cola, Coca-Cola und Pepsi, die sich auch regelmäßig vor den großen Turnieren duellieren, wo es auch dann ähnliche Studien gibt, immer wer ist Sponsor, wer ist nicht Sponsor. Und ich glaube, es hat dazu geführt, dass einige sehr ikonische Spots in diesem Stil auch dem noch gefolgt sind.
Und jetzt habt ihr sicherlich auch schon einige im Kopf.
Wenn ich jetzt drei aufzählen müsste, die auf einem ähnlichen Level spielen, ist es wahrscheinlich der Cage-Spot, den Nike gemacht hat, Anfang der 2000er, wo Eric Cantona alle eingeladen hat auf dieses Schiff und wo dann Edgar Davids und Co. gegeneinander gespielt haben. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auch nochmal danach gesucht und da ist mir aufgefallen, dass er 10 Minuten lang ist, die Gesamtversion, das ganze Turnier einfach zeigen, was halt komplett wahnsinnig ist. Was ich auch eine sehr gelungene Kampagne nach wie vor finde, ist Jose Plus 10. die Adidas vor der WM 2006 gemacht hat, wo die beiden Jungs irgendwo in wahrscheinlich Südamerika auf dem Sandplatz dort spielen und dann dürfen sie sich die Spieler auswählen.
Sissé, Kaká, Zidane, Beckham, Defoe, Kahn, Lampard, Beckenbauer.
Und der eine so holt dann Beckenbauer ins Team und Oliver Kahn und so weiter durch die CGI, die sie genutzt haben, um so Legenden wie Beckenbauer ins Original reinzubringen, hat das, finde ich, auf dem Produktionslevel auch nochmal einen neuen Standard gesetzt. Und es kommt aber auch aus diesem Insight, wie Jungs halt oder wie Kids auf dem Fußballplatz halt sind. Und vielleicht noch als dritten von Nike Ride the Future, wo die Spieler im Prinzip auf dem Platz stehen und überlegen, hey, was passiert jetzt, wenn diese Aktion nicht klappt oder wenn sie klappt? Werde ich gefeiert oder Wayne Rooney endet dann in so einem Wohnwagen, auf so einem Wohnwagenplatz als Alkoholiker mit sehr großem Bart und sie entscheiden sich dann eben dazu, diese anderen Entscheidungen zu treffen, um ihre Zukunft so zu schreiben, wie sie es sich vorstellen. Ich finde es vom Storytelling sehr cool. Diese drei würde ich, glaube ich, nennen, die annähernd auf das Level kommen, aber nicht ganz so hängen geblieben sind wie der Airport-Spot.
Nur, was ist heute in der Zeit von individuellen Feeds und Doomscrolling auf TikTok eigentlich noch möglich? Würde da so ein Spot noch funktionieren?
Heute kommen wahrscheinlich 5, 6, 7 solcher Spots im Rahmen einer WM raus und daneben noch ganz viele andere Werbeeinflüsse. Aber wenn so ein Spot gut gemacht ist, wenn dann eine gute Geschichte erzählt, funktioniert er immer noch hervorragend. Das hat gerade die EM 2024 in Deutschland sehr gut auch gezeigt. Und hat Adidas ja insbesondere auch zwei ganz tolle Filme rund um den Launch des Deutschland-Trikots gedreht.
Das ist doch kein Deutschland-Trikot.
Doch, ist es.
Es funktioniert. Die Mechanismen haben sich bloß einfach verändert. Es sehen weniger Leute, weil wir individualisierte Feeds haben und wahrscheinlich gucken auch nicht mehr alle das Ding 3, 4 Mal oder noch öfter, sondern es wird sich einmal angeschaut, es wird sich vielleicht ein zweites Mal angeschaut, dann wird drüber geredet und dann ist es aber auch relativ schnell wieder weg. Aber für den Moment und um Momentum zu erzeugen, funktioniert diese Art von Film immer noch hervorragend, wenn sie gut gemacht sind.
Die große Magie von Airport 98 liegt bis heute vielleicht einfach darin, dass der Spot keine Schuhe oder Trikots verkaufen wollte, sondern ein Gefühl. Die Idee, dass Fußball dann am schönsten ist, wenn er spontan, kreativ und verspielt bleibt. Und dass er bis heute funktioniert, obwohl sich die Medienlandschaft total geändert hat, zeigt einfach nur, dass die Freude am Spiel eben nicht altert. Es ist bis heute ein Gefühl, wie sich Fußball anfühlen sollte. So, das war die Geschichte von Airport 98, dem wohl besten Werbespot der Fußballgeschichte. Vielen lieben Dank erst nochmal an dich, Robert Kosinski, dass du hier mitgemacht hast, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich glaube, uns allen gefällt der Spot super gut, aber das nochmal zu hören, warum der so gut funktioniert, fand ich super interessant. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Also vielen lieben Dank nochmal an dich, Robert. Hat wirklich viel Spaß gemacht und war total interessant. Jetzt würde ich aber natürlich von euch gerne wissen, was ist euer Lieblingsspot? Ist es Airport 98 oder vielleicht der Käfigspot von Nike? Zu dem gibt es übrigens auch eine ganz eigene Fußball-Episode aus den ganz frühen Tagen dieses Podcasts. Schaut gerne mal in die Shownotes dafür. Oder ist es ein ganz anderer Spot? Schreibt es auch einfach gerne mal in die Kommis. Die ganzen Daten findet ihr in den Shownotes oder auch direkt auf yeahfußball.de. Ansonsten, wenn ihr den Podcast hier unterstützen wollt, dann freue ich mich natürlich über ein Abo auf eurer Plattform. Folgt gerne rein. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zur nächsten Episode. Episode.